Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Der Elektromarkt, mehr als ein Jahrhundert Elektrotechnik. In diesem Jahr feiert das Fachmagazin Elektromarkt seinen 105. Geburtstag. Seine Leserschaft findet er heute unter anderem in Elektrofachbetrieben, die ein eigenes Ladegeschäft für weiße Ware unterhalten. Über mehr als 100 Jahre hat der Titel die Geschichte der Elektrotechnik in allen Facetten begleitet. Dabei stand zunächst der Aufbruch ins Zeitalter der Elektrizität im redaktionellen Fokus. Zum Beginn des 20. Jahrhunderts ging der Strom in allen Regionen Deutschlands und veränderte sie nachhaltig. Über das Magazin, seine Geschichte und seine aktuelle Positionierung auf dem Markt sprechen wir mit dem verantwortlichen Chefredakteur Patrick Steele. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs, und ich, Raphael Tkatsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung. Herzlich willkommen, beide Herren. Herzlich willkommen, Patrick, in unserer Runde.
Hallo.
Ja, vielen Dank, Raphael, für deine einleitenden Worte und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, Patrick. Es freut mich ganz besonders. Es freut mich ja immer, wenn wir einen Podcast haben, aber in diesem Fall freut es mich tatsächlich ganz besonders, weil du Chefredakteur eines Fachmagazins bist, das auch meine berufliche Laufbahn maßgeblich mitgeprägt und bestimmt hat. Aber da kommen wir sicherlich während des Podcasts noch drauf zu sprechen. Vielleicht starten wir, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellst, etwas über den Verlag und auch die Grobcharakteristik deines Fachmagazins Elektromarkt erzählst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei sein zu können. Du hattest es ja schon gesagt, Elmo, es ist ein durchaus witziger Zufall, dass wir jetzt hier zu zweit sitzen und uns über ein Magazin unterhalten, das wir beide in einer identischen Position betreuen. Ich bin seit 3 Jahren der Chefredakteur vom Elektromarkt. Wir sind ein klassisches Fachhandelsmagazin, wie wir es nennen, aus der Elektrobranche, also sprich Unterhaltungselektronik bzw. Consumer Electronics und die weiße Ware, sprich Haushaltselektrogeräte und Handelsmagazin. Deswegen, das meint schlicht und ergreifend, dass unsere Leserschaft und Zielgruppe der Elektrofachhandel eben ist. Das heißt, wie einige andere solche Fachmagazine auch noch am Markt, sind wir sozusagen der Mittler zwischen Industrie und Handel, das Sprachrohr zwischen diesen beiden. Ich denke, das ist ja durchaus bekannt, dass es in Deutschland noch eine relativ große Fachhandelslandschaft gibt, was jetzt nicht überall auf der Welt üblich ist. Und genau für diesen Fachhandel eben als Mittler zur Industrie fungieren wir. Und zu mir, ich mache seit 3 Jahren den Elektromarkt in der Verantwortung und bin aber selber schon ein paar Jahre länger in der Branche tätig, davor allerdings sozusagen auf der anderen Seite als PR-Berater und weniger als Redakteur.
Was hätte dich so daran gereizt, dich mit dem Titel Elektromarkt zu beschäftigen?
Tatsächlich ist das eher ein Zufall. Also ich kenne den Elektromarkt einfach durch meine vorherige Tätigkeit schon, also auch meine Vorgängerin als Chefredakteurin, die Katrin Erbacher, mit der habe ich einfach vorher schon zusammengearbeitet, eben aufgrund einiger Kunden, die ich vorher für meine vorherige Tätigkeit betreut hatte. Ich kenne auch den Meisenbach Verlag, in dem der Elektromarkt erscheint, schon länger. Die dortige verantwortliche Redakteurin bzw. Gesamtleitung Redaktion, die Sabine Stenzel, die auch unser Schwestermagazin betreut, das heißt Stil und Markt, das kommt dann aus der GPK-Branche. Mit der arbeite ich auch schon länger zusammen, bei der habe ich auch mal ein Praktikum gemacht. Also so war die Verbindung schon vorhanden und im Endeffekt sind wir dann zusammengekommen, als ein Nachfolger für die Position des Chefredakteurs gesucht wurde. Und nachdem ich den Verlag und die dort tätigen Menschen schon lange kenne und schätze, sind wir uns da relativ schnell einig geworden. Was mich daran gereizt hat, ist im Endeffekt die Branche an sich, in der ich ja vorher auch schon tätig war. Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Branche, in der wir uns da bewegen. Ich beschreibe das immer ganz gerne damit, wenn jemand fragt, um was geht es denn da, weil nicht jeder immer vielleicht hinter diesen Begriffen Consumer oder Home Electronics, kann nicht immer jeder sofort was damit anfangen. Aber am Ende des Tages ist es doch so, dass jeder diese Produkte, um die es in unserer Branche geht, die kennt jeder. Das sind Produkte des ja fast täglichen Bedarfs, die wir alle tagtäglich nutzen, vom Handy über den Fernseher, aber eben auch bis zum Staubsauger, der Waschmaschine, Kühlschrank oder generell Küchengeräte, von Küchenkleingeräten über Küchengroßgeräte. Das beeinflusst ja unser tägliches Leben oder vereinfacht unser tägliches Leben. Und deswegen empfinde ich das als sehr, sehr spannend, mich damit dann auch beruflich beschäftigen zu dürfen.
Wir müssen schon sagen, dass wir hier eine spannende Konstellation haben. Wir haben eigentlich zwei Generationen, die dieses Blatt geprägt haben. Du, Patrick, du bist jetzt dabei, das Blatt noch stärker zu prägen. Aber jemand ist ja letztendlich hier mit dabei, Elmo, der das Blatt auch schon mal vor vielen, vielen Jahren geprägt hat und über eine längere Zeit. Ich vermute, dass du auch einiges zu erzählen hast, denn es haben sich ja sicherlich, was die Leserschaft anbetrifft, auch was die Aufbereitung der redaktionellen Inhalte anbetrifft, einiges geändert. Auch vielleicht die Art und Weise, wie man mit Bildern und mit Texten kommuniziert hat. Gibt uns du heute, Elmo, sozusagen als halber Gast, auch nochmal einen kleinen Einblick. Was waren deine Erfahrungen mit dem Elektromarkt? Wie hast du es denn geprägt?
Ja, das mache ich sehr gern. Ich habe ja, wenn ich euch beide anschaue, so das Gefühl, dass ich die ganzen 100 Jahre des Elektromarktes mitgeprägt habe, altersbedingt.
Oh, danke.
Weil man darf ja nicht vergessen, der Elektromarkt, du hattest das eingangs erwähnt, Raphael, feiert in diesem Jahr seinen 105. Geburtstag, ist aber de facto noch älter. Also 1919, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur Info, ist der Elektromarkt erstmals erschienen. Konzipiert ist er aber schon 1913 worden und 1914 sollte die erste Ausgabe, die war auch schon weitgehend druckfertig und mit Anzeigen versehen, sollte er erscheinen, was dann kriegsbedingt aber nicht passierte. Und warum man diesen Titel überhaupt gegründet hat, das liegt am Gründer des Vogel-Verlags, Carl Gustav Vogel, der 1891 den Verlag gegründet hat, anfänglich als Briefmarkensammler sozusagen Tauschpartner gesucht hat und über Adressqualifizierungen und verschiedene Suchgebiete aus diesen Briefmarkensammlungen und dem Austausch mit Gleichgesinnten und Interessierten eigentlich den Grundstein für moderne Fachzeitschriften gelegt hat. Das heißt, in dieser Briefmarkenzeitschrift hatte jeder seine Sammelgebiete und konnte sagen, ich suche oder tausche oder kaufe. Und das wurde durch Adressqualifizierung dann entsprechend an potenzielle Partner verschickt. Und so kam eine rege Kommunikation in Gang. Und damit waren zwei Dinge geboren. Das eine war die Fachzeitschrift und das andere der sogenannte Wechselversand. Damit werden viele gar nichts anfangen können. Beim Wechselversand geht es darum, dass Verlage Adressen qualifizieren, eine gemeinsame Zielgruppe definieren und dann die Kommunikation damals von der Industrie direkt zum Anwender beschleunigen, forcieren und dies immer, deshalb Wechselversand, mit wechselnden spezifischen Zielgruppen und Adressaten. Und das sind eigentlich die Wurzeln überhaupt auch aller heutigen Fachzeitschriften. Es gab noch einige parallel zum Vogel Verlag, die auch daran gearbeitet haben. Aber in der Tat war Carl Gustav Vogel ein Pionier. Er ist auch noch in den Enzyklopädien als Erfinder des Wechselversands eingegangen. Und er hatte dann aber sehr rasch das Gespür, dass man aus so einem Medium, dass sich spezifisch nur mit Briefmarken beschäftigte, viel mehr machen konnte, denn das Ende des 19. Jahrhunderts und der Beginn des 20. Jahrhunderts war natürlich geprägt durch die industrielle Revolution, durch die Gründerzeit, auch natürlich vornehmlich durch die Elektrifizierung. Und die Elektrifizierung war dann die Initialzündung auch für den Verlag, den Elektromarkt ins Leben zu rufen. Anfänglich war das ein reines Annoncenblatt, auch damals schon im Wechselversand vertrieben und man hat sich mit Starkstrom betreffen, mit allen Aspekten, die die Elektrizität, die der Strom, der damals in die Regionen ging, überall maßgeblich beeinflusst hat. Und so hat sich der Elektromarkt dann im Laufe seiner ja heute über 100-jährigen Geschichte immer weiter aufgespalten, weil es gab dann spezifische Titel, die daraus entstanden, die sich mit Elektronik natürlich später beschäftigten, mit klassischer Elektrotechnik. Und der Elektromarkt war, als ich ihn übernommen habe, 1989 noch als Jungredakteur und 1990 als Chefredakteur, war es ein Fachmagazin für weiße Ware, also Elektro-, Groß- und Kleingeräte und Installationstechnik. Die Wirklichkeit, die wir damals bei unseren Lesern vor Ort vorfanden, bestand darin, dass Elektroinstallationsbetriebe in einer großen Zahl immer noch ein Ladengeschäft unterhielten. Und das wandelte sich aber schon während meiner 8-9-jährigen Tätigkeit beim Elektromarkt. Es begann die grüne Wiese, die großen Flächenmärkte und einige mussten dann ihre Ladengeschäfte aufgeben. Der Patrick wird sicherlich sagen, wie die Situation heute ist. Es sind ja heute nach wie vor viele Elektroinstallationsbetriebe, die immer noch ein Ladengeschäft unterhalten. Aber es veränderten sich eben sehr rasch die Marktgegebenheiten. Und wenn du, Raphael, darauf ansprichst, was waren damals so die Themen oder wie verlief das alles? Natürlich im Vergleich zu heute. Patrick wird das aus der eigenen Geschichte gar nicht kennen. Wir hatten ja gerade den Bleisatz verlassen. Wir hatten, als ich anfing, noch gar keinen Computer im Büro. Und wir hatten natürlich auch kein Internet und kein Smartphone. Die Layouts wurden noch geklebt. Es war sehr viel mehr Personal erforderlich in der Druckerei, aber auch in der Redaktion. Das Ganze war also noch sehr, sehr stark analog geprägt, was sich aber schon dann im Laufe der Jahre änderte. Und so redaktionelle Highlights in dieser Zeit waren natürlich, also 1988 hatten wir 70-jähriges Jubiläum mit dem Elektromarkt. Das war ein Jahr, bevor ich kam. Ich habe dann die 75-Jahr-Jubiläumsausgabe noch mitgeprägt. Und während dieser Zeit gab es natürlich die Wiedervereinigung. Und damit haben sich die Hausgerätemärkte in der damaligen DDR quasi aufgelöst, wurden ersetzt. Es gab Neugründungen, Übernahmen. Wir hatten damals einzelne Berichte, kann ich mich erinnern, Kühlgefriergeräteproduktion in der Sowjetunion, Glasnost, Perestroika, 93 war die Zeit des EU-Binnenmarktes. Es gab das erste Mal für alle bindend eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer. Heute ist ja die Identnummer der Steuer jedem geläufig, ob privat oder als Unternehmer. Das waren alles so Dinge, die, sage ich mal, den redaktionellen Alltag prägten und bestimmten. Und last not least, ich will auch nicht zu ausschweifend werden, die Satellitenempfangstechnik erlebte einen Riesenaufschwung. Es hatte mehrere Gründe. Es war natürlich die Zeit der Privatsender. Aber man konnte jetzt über Satellit auch Programme empfangen, die man vorher also nicht mal geahnt hatte. Also es war möglich, natürlich Sender aus aller Welt zu empfangen letztendlich. Und ich glaube, ein Motor, um es ein bisschen despektierlich zu sagen, war natürlich auch, es gab über Satellitenempfang auch Erotiksendungen aus den nordeuropäischen Ländern, so dass man bei einigen Straßenzügen sehen konnte, wenn die aufschalteten, ab 23 Uhr schwenkten die Schüsseln. Und es wurde auch von der Industrie natürlich damit geworben. Also das ist das so, was mir prägend in Erinnerung geblieben ist. Das Ganze war, wie gesagt, im Vergleich zu heute noch längst nicht so vernetzt, nicht so digitalisiert. Aber es war eine spannende Zeit und es entwickelten sich damals, das ist sicherlich auch ganz essentiell gewesen, diese Hausgerätemärkte zu globalen Märkten. Also diese Globalisierung, Think Local, Act Global, das waren damals die ersten Claims, wo die Hausgeräteindustrie natürlich sich internationalisierte und damit natürlich auch eine Veränderung der Handelslandschaft einleitete. Aber wie gesagt, alles in allem sehr spannend und auf der Kommunikationsebene vielleicht last not least, wer kennt von euch beiden noch T-Max?
Muss ich passen?
Ich auch.
Es war eine Kommunikationsform, war eigentlich der Vorläufer auch so ein bisschen in Richtung elektronischer Haushaltszähler, T-Max, also hieß, glaube ich, Telemetry Exchange. Das war ein Data-over-Voice-System mit Splittern an beiden Leitungsenden. Und damit war es möglich, Informationen quasi vom Haushaltszähler zu liefern, vom Gaszähler. Bei älteren Menschen, die konnten darüber Notruf absetzen. Und 1988 ist es, glaube ich, eingeführt worden und ist dann aber schon 94 wieder eingestellt worden. Entweder zu komplex, nicht leistungsstark genug. Es kamen aber auch andere Systeme dann. Also wie gesagt, mir fielen noch sehr, sehr viele weitere Beispiele ein, was sich dort damals alles getan hat und veränderte. Aber vielleicht kommen wir ja noch ein bisschen darauf.
Patrick, das ist jetzt eine Ansage, ne? Ich meine, bei dieser ganz tollen Darstellung darfst du jetzt mindestens genauso lange mal ein bisschen erzählen und den Ausblick halten. Aber vielleicht eine ganz kleine Vorlage. Und zwar hatte ich in einer Studie aufgeschnappt, wie sich der Anteil der Umsätze bei den Fachmagazinen oder bei den Fachmedien verändern. Und es gibt jetzt mittlerweile tatsächlich auch eine Pari-Pari-Umsatzanteil beim Printmedien und bei Online. Das heißt, über die Online-Erlöse, entweder über vertriebliche Kanäle beziehungsweise über Werbung schalten, die Verlage durchaus eine sehr, sehr gute Einnahmequelle haben. Und was ich da auch nochmal aufgeschnappt habe, dass die kleineren Verlage, ich weiß nicht, ob man Elektromarkt zu diesen kleineren Verlagen jetzt dazu zählen darf, um Gottes Willen, aber dass die ihren Umsatz im Printbereich sogar gesteigert haben. Das heißt, es gibt so ein bisschen kontroverse Entwicklungen. Wie empfindest du jetzt gerade diese Zeit und was ist jetzt dein Ausblick für die nächsten vielleicht 100 Jahre?
Schauen wir mal, ob es 100 Jahre werden, aber es ist ein gutes Stichwort. Diese Frage zielt ja am Ende des Tages wenn ich es überspitzt formulieren darf, immer darauf ab, wie relevant ist Print noch? Also dieser Frage, glaube ich, stellen sich heute viele Magazine, nicht nur Fachmagazine, sondern ganz generell auch Tageszeitungen. Ich glaube schon, dass da noch eine große Relevanz besteht, die sich jetzt auch nach einer Zeit des allgemeinen Abgesangs, ja, dass alles nur noch online sein wird, wieder mehr herauskristallisiert. Auch persönlich bin ich der Meinung, dass Dinge, die gedruckt sind, die man in der Hand hat, die haben durchaus eine andere Wertigkeit und vor allem eine andere Dauer. Ja, also ich glaube, wir alle kennen diesen Nachrichtenfluss, ja, mit den dauernden Push-Meldungen, Eilmeldung hier, Eilmeldung dort. Unabhängig davon, ob das dann immer alles auch eine Eilmeldung ist, glaube ich, leiden wir alle so ein bisschen unter einem, ja, ich sag mal vorsichtig oder etwas übertrieben, Overkill an Nachrichten, weil eben online sehr viel teilweise ungefiltert rausgeht. Und ich denke schon, dass Printmedien ganz im Allgemeinen da ein Gegengewicht dazu sein können, das vielleicht auch vielen Leuten immer mehr bewusst wird. Und das ist im Endeffekt auch das, was uns als Fachmagazin oder auch unseren Verlag als Fachverlag auszeichnet, dass wir eben genau das versuchen, also diese Flut an Informationen ein Stück weit ja zu sortieren, einzuordnen, auch zu priorisieren, ja, weil nicht jede Information, die tagtäglich da dann rausgeschossen wird, ist dann immer unbedingt auch so relevant. Und da auch eine gewisse Orientierungshilfe, möchte ich es mal nennen, zu geben. Ich glaube, dafür eignet sich Print einfach auch gut. Daran haben wir jetzt speziell beim Elektromarkt auch unsere Erscheinungsweise ein Stück weit ausgerichtet. Andere Magazine in unserer Branche, die meistens in einem monatlichen Rhythmus erscheinen, zum Teil mit Doppelnummern, aber dann trotzdem auf 9 bis 10 Ausgaben pro Jahr kommen, gibt es vom Elektromarkt nur 4 Printausgaben. Das heißt, wir erscheinen quartalsweise. Und das ist auch am Ende des Tages unser Anspruch dahinter. Wir versuchen, die Themen dann so aufzubereiten, dass die eben nicht unbedingt tagesaktuell sind, aber dementsprechend auch ihre Relevanz nicht vielleicht nach einem Tag sofort wieder verlieren, sondern wenn man sich die Zeit nimmt, unser Magazin dann auch zu lesen, dann ist unser Anspruch auch, dass da Themen enthalten sind, die eben diese Zeit, die man dafür vielleicht investiert, dann auch ja am Ende rechtfertigen, dass man da eben gut aufbereitete Informationen bekommt. Und ich glaube, dafür ist auch nach wie vor ein Markt und eine Bereitschaft da, auch was die Umsätze angeht. Natürlich ist es so, dass man wie ein Händler übrigens auch, ja, Stichwort Multichannel, denke ich, kennt jeder irgendwie. Also ein Händler, der ein stationäres Geschäft hat, betreibt auch irgendwie eine Online-Präsenz, einen Online-Shop. Ja, also da kommt natürlich auch ein Medium am heutigen Tag nicht mehr dran vorbei. Und natürlich haben wir auch eine Webseite. Natürlich machen wir auch gerade jetzt im Business-Umfeld LinkedIn immer stärker, ja, also Social Media. Das ist ganz klar und natürlich ist es da auch so, dass man da sehen kann, dass die Umsätze dort natürlich zunehmen. Es gibt auch Firmen ganz speziell, die viel, viel mehr Wert mittlerweile darauf legen. Social Media Marketing, gerade auch in unseren Branchen mittlerweile, das gehört einfach dazu. Dort erreichst du die junge Zielgruppe von TikTok über Instagram und wie sie alle heißen. Das ist, denke ich, ganz normal, aber ich glaube schon, dass man diese Trends nicht immer damit verwechseln darf, dass das dann immer, ja, es ist nicht alles schwarz und weiß, es geht nicht immer von 0 auf 100 und zurück. Es gibt auch Grautöne dazwischen und so verhält sich es mit Print und Online, glaube ich, auch. Wie übrigens auch im Handel die Umsätze, die stationär und online generiert werden, auch da kann ich mich an Zeiten erinnern, wo alle im Prinzip den Abgesang auf den stationären Handel gesungen haben und alles wird nur noch online verkauft und dann kam die Pandemie und alle dachten, jetzt ist es soweit. Und wenn man sich jetzt die Zahlen heute anschaut, dann ist es eben nicht so. Und ich glaube, dieses Beispiel, auch wenn es vielleicht ein bisschen hinkt, ist mit Print- und Online-Publikationen durchaus ähnlich zu sehen.
Also ihr seid sozusagen, um das auf einen Punkt nochmal zu bringen, das Sprachrohr zwischen Hersteller und Handel. Ihr bringt die Themen, die die Hersteller anbieten, in einer neuen geformten Form wieder und bringt die Themen auch, was die Consumer-Electronic-Produkte anbetrifft, auch in das Lebensumfeld der Verbraucher. Das heißt, so wie die Verbraucher es nun mal zu verstehen haben, beziehungsweise wie vielleicht die Nachfrage der Verbraucher nach solchen Produkten entstehen würde. Habt ihr die Interpretation aus eurer eigenen Redaktion oder bekommt ihr dann von den Herstellern die Vorgaben, wie ihr das Ganze dann platzieren sollt?
Tatsächlich ist es richtig. Das ist auch eine unserer Besonderheiten oder der Dinge, wie wir sie angehen, gerade wenn es jetzt speziell um Produkte geht. Ich meine, die Berichterstattung eines Fachmagazins ist ja nicht nur auf Produkte begrenzt. Ja, wenn man über generelle Themen, die im Handel eine Rolle spielen, spricht oder über Trends, das sind ja nicht immer nur Produkte. Aber wenn es um die Produkte geht, dann vollkommen richtig erklärt, ist es bei uns so, wir versuchen die Produkte ein bisschen nach dem Lebensumfeld der Verbraucherinnen und Verbraucher zu ordnen. Das heißt, ja, ein bisschen wie wenn man in so einen Concept Store gehen würde. Wir ordnen die Produkte danach, wo sie dann auch zum Einsatz kommen. Ja, in der Küche, im Wohnzimmer, außen. Danach versuchen wir das anzuordnen, um da eben auch dem Handel schon eine gewisse Orientierungshilfe, sag ich mal, zu geben. Und ganz generell ist es eben tatsächlich so, dass wir uns als Mittler verstehen, als Sprachrohr. Ja, und am Ende des Tages ist die Zielgruppe zwar ganz klar der Fachhandel, aber das Ziel ist schon im Endeffekt, gute Geschäfte ja für beide Seiten vorzubereiten, im Endeffekt beiden Seiten dabei zu helfen, miteinander zu kommunizieren und dann eben das Geschäft anzubahnen, indem wir den Fachhändler versuchen, mit Informationen zu beraten. Jetzt nicht ihm da sein Geschäft zu erklären, aber ihm eben einfach da ja eine Orientierungshilfe zu geben, aber umgekehrt natürlich auch der Industrie ein Stück weit eine Plattform zu geben, sich darzustellen und natürlich auch mal ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und Stichwort Industrie, es ist schon so, die redaktionelle Gestaltung obliegt uns. Natürlich gibt es da Wünsche aus der Industrie, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie eine Konzeption einkaufen könnte oder so.
Wir haben in dem Vorspann eben erwähnt, dass die Elektrizität seinerzeit sozusagen der Booster war für die redaktionelle Arbeit. Was wäre denn das nächste Zeitalter in diesem Bereich, was du erwarten könntest und wo ihr vielleicht schon so ein bisschen mit vordenkt und vielleicht auch ein paar Themen oder Inhalte vorbereitet? Was kommt denn da auf uns zu?
Um so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen dem, wo wir jetzt stehen und was Elmo vorhin ausgeführt hatte, also nicht ganz bis zur Elektrizität zurück, aber diesen Übergang ab Ende der 90er Jahre, frühe 2000er Jahre, was für uns als Fachverlag und für unser Magazin, aber auch für unsere Branche, die wir heute Home Electronics nennen, eine Rolle gespielt hat, ist im Endeffekt, dass die vorher eigentlich eher getrennten Branchen, diese Stichworte braune Ware, weiße Ware sind vielleicht dem einen oder anderen noch geläufig, dass die im Endeffekt immer enger zusammengekommen sind. Also braune Ware meint im Endeffekt die Unterhaltungselektronik oder Consumer Electronics, ja, Fernseher, Audio und so weiter. Und weiße Ware eben die Elektrohausgeräte. 2006, 2008 hat man da gemerkt, dass es da immer mehr Parallelen gibt und dass sich das auch im Handel gemeinsam gut verkaufen lässt. Es gibt damals immer mehr Händler, die beide Segmente führen. Heute ist es eigentlich Usus, dass das so ist. Das hat man dann auch auf der großen Leitmesse unserer Branche, der IFA, ehemals internationale Funkausstellung, daher kommen die Kürze noch, heute ist sie eigentlich nur noch als IFA bekannt, gesehen, weil ich glaube seit 2008 ist es dann so, dass diese Messe auch für Elektrohausgeräte geöffnet wurde, die vorher dort Funkausstellung suggeriert es ja schon keine Plattform hatten. Also das ist noch so einer dieser Trends, der dazwischen war und der heute jetzt auch für mich eigentlich gar nicht mehr anders vorstellbar ist.
Das ist ein gutes Stichwort mit der IFA gegeben, weil wir sprachen ja von über 100-jähriger Geschichte. Auch die IFA feiert ja in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum, den 100. Geburtstag. Und in der Tat, noch zu meiner Zeit war die IFA für Hausgeräte nicht relevant. Da hat international sich vor allem das Hausgerätegeschehen auf der Domotechnika in Köln abgespielt. Wie ist heute überhaupt die Messelandschaften? Welche Messen werden von Händlern besucht? Wo findet die Kommunikation über Elektro-, Groß- und Kleingeräte und natürlich auch Unterhaltungselektronik hauptsächlich statt, national und international?
Wenn wir es mal beim Nationalen zunächst belassen, dann ist ganz klar, die IFA die Leitmesse und auch die größte Messe, auf der das eine Rolle spielt. Und eine Besonderheit der IFA ist ja, dass sie eine B2B- und B2C-Messe ist, wie wir sagen. Also ganz einfach ist eine Messe, auf der tatsächlich Geschäfte gemacht werden können, die aber auch für das Publikum zugänglich ist. Und diese Doppelfunktion ist nicht unbedingt immer selbstverständlich für Messen. Es gibt ja viele Messen, die reine Fachbesuchermessen sind. Also das ist definitiv die größte Messe. Dann ist bei uns in der Branche noch sehr üblich, dass die großen Kooperationen, es gibt ja in der Elektrogerätebranche 5 große Kooperationen, Expert, Euronics, Telering Elektronik Partner und die EK Service Group, EK Retail. Die veranstalten sogenannte Kooperationsmessen. Die sind klassischerweise oft im Frühjahr. Die EK macht im Frühjahr und im Herbst. Das sind dann eben auch Messen, wo Industrie und Handel aufeinandertreffen. Das sind dann auch nicht unbedingt Publikumsmessen. Und dann gibt es natürlich noch, gerade was für die weiße Ware, aber vor allem für die Elektro-Kleingeräte eine große Rolle spielt, ist die Ambiente in Frankfurt, die Konsumgütermesse. Dort gibt es aber eben einen großen Küchenbereich, wo dann eben vor allem Elektro-Kleingerätehersteller, Küchengerätehersteller auch präsent sind. Und natürlich auch Mitte September die Küchenmeile, also die große Küchenmesse, wo es dann vor allem halt auch natürlich ums Einbausegment geht. Das sind so die großen Messen und international, neben einigen Mobile-Messen oder Fotomessen auch, ist dann aber vor allem noch die CES zu nennen in Las Vegas. Das wird manchmal ein bisschen, ich finde, fälschlicherweise als Pendant zur IFA bezeichnet. Die CES ist natürlich riesig. Klar, amerikanische Messe, sowieso alles immer ein bisschen größer, aber die CES hat sich von einer Consumer Electronics Show, wie sie mal hieß, eigentlich noch mehr gewandelt und noch mehr geöffnet als die IFA. Die CES ist mittlerweile fast eine Messe, auf der alles, was irgendwie mit Elektronik zu tun hat, ein Zuhause findet. Das beinhaltet dann auch, dass auch der Automotive-Bereich auf der CES sehr, sehr stark ist. Ist aber sicherlich für den deutschen Händler, dass er sie jetzt besuchen würde, nicht so interessant, sondern eher als großer globaler Trendsetter, wenn man so will.
Auf den Messen werden Technologien, werden neue Geräte, Produkte vorgestellt. Worauf sollte ein Elektrofachhändler setzen, wenn er erfolgreich in die Zukunft gehen will? Gibt es so klassische Trends, auch Produktgruppen, die mit großen Zukunftsperspektiven behaftet sind oder zumindest von denen man das erwartet?
Die Frage hatten wir ja gerade schon mal kurz angeschnitten. Also ein Stichwort ist schon gefallen, woran heute niemand mehr vorbeikommt, ist ja Vernetzung. Dass die Produkte im Endeffekt miteinander kommunizieren können, dass der Haushalt vernetzt ist. Das ist sicherlich eines der prägenden Themen aktuell und wird auch in Zukunft immer wichtiger sein. Ja, da spielt dann natürlich auch das Thema Smart Home mit rein. Da kommt dann auch der Elektroinstallationsbetrieb natürlich schnell wieder mit ins Spiel. Hier ist es einfach so, dass diese Anwendungen, Internet of Things und so weiter, das wird immer besser, immer leichter zu verstehen auch, leichter zu installieren und auch leichter zu handhaben. Das ist sicherlich ein Trend, der sich nicht mehr umkehren wird. Ganz im Gegenteil, der verstärkt sich immer weiter. Wenn man dann auch noch ein zweites, ja, großes Trendthema, großes Schlagwort, KI, also künstliche Intelligenz mit dazu nimmt. Denn diese Systeme gehen mittlerweile so weit, dass die nicht mehr nur machen müssen, was man ihnen vielleicht sagt, sondern die machen dann auch schon Vorschläge, wie man zum Beispiel effizienter das Ganze noch nutzen kann. Ja, also gibt es viele Beispiele in einzelnen Geräten. Ja, also die Waschmaschine mit KI, die selber erkennt, was in der Waschmaschine gerade an Wäsche drin ist und dann genau weiß, wie viel Waschpulver oder Waschmittel ist dafür notwendig, wie lang muss gewaschen werden, wie warm. Und dabei auch dann Effizienzfragen abdeckt, weil sie eben diese Überverwendung von Waschmittel oder zu hohe Temperaturen vermeidet. Ähnliche Sachen, KI spielt natürlich auch in der Unterhaltungselektronik eine Rolle. Ja, also der Fernseher, der automatisch das Bild perfekt anpassen kann an den Inhalt, den ich gerade sehe, aber eben auch in der Kommunikation zwischen den Geräten spielt KI eine Rolle. KI würde ich auch als das ganz große Zukunftsthema sehen. Das hat man jetzt auch auf der jüngsten CES Anfang Januar gesehen. Also bei den Amerikanern heißt es ja dann AI, also Artificial Intelligence. Ohne geht's nicht. Da ist teilweise vielleicht noch nicht ganz klar, welche Anwendung ist, ich sage jetzt mal vorsichtig, sinnvoll und welche ist vielleicht ein bisschen Spielerei, aber grundsätzlich, ich meine, wir sehen das ja auch alle in unserem Alltag, ChatGPT und so weiter, das hält überall Einzug und das macht natürlich auch vor unserer Branche nicht Halt. Und ein drittes Thema, das ich glaube eine große Rolle spielt schon seit längerem, ist das Thema Nachhaltigkeit. Grüne Themen sind generell ja im Zeitgeist und natürlich auch in unserer Branche. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. die Industrie vor allem, dass man nicht in diesen Verdacht des Greenwashings gerät, weil nicht alles, was vielleicht immer als grün betitelt wird, ist dann auch wirklich so grün, wobei man hier schon sagen muss, dass die Elektrobranche und vor allem auch die Elektrohausgerätebranche eigentlich schon sehr lange sich mit diesen Themen beschäftigt. Also wenn man nochmal auf das Beispiel, weil ich es vorhin mit KI hatte, einer Waschmaschine zurückkommt, dieses Thema, dass die Waschmaschine sparsamer ist, dass sie weniger Strom, weniger Wasser verbraucht, das gibt es schon sehr lange. Und das sind auch klassische Nachhaltigkeitsthemen, die jetzt noch deutlicher und immer mehr auch gespielt werden. Die neuen Maschinen sind einfach vom Stromverbrauch, vom Wasserverbrauch her deutlich nachhaltiger und helfen so den Konsumentinnen natürlich auch dabei, da einfach Energie oder eben Wasser einzusparen. Das geht dann auch weiter bei Kühlschränken zum Beispiel. Man darf da einfach auch nicht vergessen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn gerade Elektrohausgeräte sind oftmals sehr, sehr lang am Tag im Betrieb. Ja, also um beim Beispiel Kühlschrank zu bleiben, der Kühlschrank wird eingesteckt und dann läuft der. Das heißt, da ist es schon ein wichtiges Thema auch, was für Verbrauchswerte hat denn dieser Kühlschrank dann tatsächlich. Da sind unsere Branchen schon dahinter und machen da auch wirklich große Fortschritte. Von der EU erst vor kurzem wurden ja die Energielabels, der ein oder andere Verbraucher dann vielleicht auch mitbekommen, die wurden ja geändert, weil man festgestellt hat, dass dieses alte Energielabel ein Stück weit überholt ist. Ich glaube, jeder hatte das schon mal irgendwie vor Augen, A Triple Plus und was es da dann für Auswüchse gab, wo sich niemand mehr richtig was drunter vorstellen konnte. Deswegen hat man diese Label angepasst, um dem Verbraucher da wieder zu helfen. Aber auch jetzt sieht man schon, dass die Hersteller eben da auf dem Weg sind, dann wieder die neue höchste Klasse, die eben auch wieder A heißt, zu erreichen oder zum Teil auch schon zu überbieten. Und das ist, denke ich, auch ein Thema, das vom Konsumenten ganz stark nachgefragt wird.
Ich erinnere mich so, in den 90er Jahren gab es neue Produktgruppen, die wirklich Umsatz brachten. Wenn ich nur an Kaffeevollautomaten denke, in den 80ern waren die weitgehend unbekannt im Privathaushalt. Oder es gab die ersten, ich erinnere mich noch beim Automobilhersteller, der Solarpanels vorstellte, in dem man die Akkus für ein Notebook laden konnte oder ähnliches. Das war alles sehr teuer und auch längst nicht ausgereift, aber das waren richtige Trendprodukte, die völlig neu waren und die im Grunde ja auch sowohl die Industrie als auch die Handelsseite für viele Jahre haben die ihnen goldene Zeiten beschert, muss man sagen. Gibt es so etwas auch heute aktuell?
Witzig ist tatsächlich die zwei ersten Beispiele, die du genannt hast, also Kaffeevollautomaten ist bis heute noch ein Treiber im Markt, denn auch da ist es tatsächlich so, dass die Haushaltsdurchdringung, also die Ausstattung mit Kaffeevollautomaten in den Haushalten immer noch relativ gering ist. Im Vergleich zu dem, dass gefühlt jeder Haushalt irgendwie eine Kaffeemaschine hat. Also ich glaube, es sind Zahlen von irgendwie über 80% der deutschen Haushalte, die über irgendeine Kaffeemaschine verfügen. Aber ich glaube, ohne dass die Zahlen jetzt festnagelbar sind, nur 20% davon sind Kaffeevollautomaten. Also da ist durchaus noch Marktpotenzial auch vorhanden, das die Hersteller da auch noch versuchen auszunutzen. Das Thema Solar ist natürlich ein extrem starkes, ja, die Balkonkraftwerke sieht ja jeder im Umfeld auch, ist jetzt ein Thema, das das gerade aktuell treibt und das wird sicherlich auch noch weitergehen, auch unter Nachhaltigkeitsaspekten, also es gibt da auch schon erste Hersteller aus unseren Branchen, die jetzt auch in diese Segmente drängen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es dann schon auch bei einigen Produktgruppen, in denen wir uns bewegen, sind durchaus jetzt die Entwicklungsschritte vielleicht auch ein Stück weit gegangen. Man darf ja auch nicht vergessen, was da in der Vergangenheit passiert ist. Also am Smartphone, denke ich, ist das am eindrucksvollsten zu sehen, wie schnell die technologische Entwicklung da vorangeschritten ist. Aber auch wenn man sich den Fernseher anschaut, dann ist es schon aktuell so, dass da vieles mit Verbesserung zusammenhängt. Also immer noch größere und noch schärfere Bilder, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die neue Entwicklung, die vorher noch gar keiner gesehen hat. Es gibt jetzt erste Versuche mit auch transparenten Fernsehern. Das heißt, dass man eben nicht mehr so einen schwarzen Kasten, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, im Raum stehen hat. Auch Versuche, wie man den Fernseher generell besser ins Lebensumfeld einbinden kann. Das sind, ohne das jetzt abwerten zu wollen, vielleicht eher kleinere Stellschrauben, an denen da gedreht wird, weil die technologische Entwicklung einfach so große Schritte in der Vergangenheit gemacht hatte. Wobei auch ich nicht die Glaskugel besitze, um zum Beispiel jetzt voraussagen zu können, wo uns der Weg mit KI hinführt. Ich glaube, wenn vor 3-4 Jahren jemand erzählt hätte, dass es jetzt ein Programm gibt, das ganze Hausarbeiten schreiben kann und deswegen die ersten Universitäten schon anfangen, ihre Studenten keine Hausarbeiten mehr schreiben zu lassen, weil es eh von ChatGPT übernommen wird, den hätte man wahrscheinlich vor ein paar Jahren für verrückt erklärt. Also von daher ist es, glaube ich, trotzdem auch immer noch schwierig, da wirklich eine zuverlässige Vorhersage zu treffen.
War das jetzt nochmal ausführlich beschrieben, wie sich der Consumer-Markt entwickeln kann oder entwickeln wird, wie die Zusammenhänge zwischen dem Hersteller und dem Handel ablaufen? Aber wir haben jetzt im Zuge der Energiewende eine wahnsinnige Verzahnung, was die elektrische Ausstattung des Hauses anbetrifft, mit den Geräten im Haus, mit Smart Home. Du hattest ja auch mal ganz kurz mit den Balkonkraftwerken das erwähnt. Da fallen sehr schnell auch Installationsaufwendungen, die einerseits do-it-yourself beim Kunden verbleiben, aber auf der anderen Seite auch von Fachbetrieben umgesetzt werden sollten oder aber auch müssen. Seht ihr auch von eurem Verlag aus irgendwie so eine Aufgabe, dass ihr vielleicht die Fachhandwerker auch irgendwie fördert?
Definitiv. Die Aufgabe eines Fachmagazins, gerade für den Handel, ist natürlich auch ein bisschen im Blick zu behalten, was steht in Zukunft an, was sind Trends, was sind auch zukünftige Geschäftsfelder. Und dementsprechend haben wir das natürlich im Blick. Gerade das ganze Thema Smart Home, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen, ist ja auch ein sehr weites Feld. Was ist Smart Home? Ja, da kann ich eben bei einer Do-it-yourself-Anwendung anfangen mit einem einfachen Heizkörperthermostat. Ich kann aber eben auch versuchen, ein komplett umfangreiches System für meinen ganzen Haushalt zu etablieren. Und da ist dann auch wieder die Frage, wie professionell sollte es sein? Und das heißt, allein dieses Feld ist extrem weit. Deswegen haben wir eine Smart Home Sonderausgabe eingeführt, die einmal im Jahr erscheint, mit der wir einfach versuchen, ich sag mal, die etwas größeren Trends in diesem Themenfeld eben sauber für den Fachhändler aufzubereiten, eben auch um zukünftige Umsatzchancen aufzuzeigen und überhaupt dem Händler die Möglichkeit geben, auch da up-to-date zu sein oder sich zu informieren. Und das liegt absolut im Blut eines Fachmagazins, da einfach auch zu versuchen, wenn man sagt, man will Orientierungshilfe und Beratungshilfe zu sein, dass man dann natürlich ein Stück weit versucht, vorwegzugehen und das aufzuzeigen.
Vielen Dank, Patrick, dass du bei uns zu Gast warst. War in der Tat eine besondere Konstellation. Ein Magazin, zwei Chefredakteure. Ich, wie gesagt, schon etwas betagter und ist ja auch einige Zeit her. Es hat sich viel getan, das ist gar keine Frage. Vielen Dank nochmal, Patrick. Vielen Dank auch, Raphael. Wir sind leider am Ende unseres heutigen Podcasts. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter@jung.de. Und vielleicht möchtet ihr ja selbst einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns dann einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.